Werbung. Gürtelrose. Sie haben davon schon gehört? Aber wissen Sie auch, was hinter den Nervenschmerzen steckt und wie Sie Ihr persönliches Gürtelrose-Risiko ermitteln können? In dem Webinar Wissen kompakt von GSK beantwortet eine Expertin alle wichtigen Fragen. Sichern Sie sich einen Termin am 1., 10. oder 16. Oktober und seien Sie der Gürtelrose einen Schritt voraus. Anmelden unter gürtelrose.webinar-gesundheit.de.
Bestimmt habt ihr schon viele Sprüche gehört, die euch das Leben erklären wollen. Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, das Leben ist ein Spiegel, das Leben ist kein Ponyhof und zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, etc. etc. So ganz zufriedengestellt haben die mich aber alle nicht. Darum kommt hier mein Vorschlag. Das Leben ist die Zeit zwischen zwei Krankenhausaufenthalten. Naja, ich gib's zu, das eignet sich nicht so gut für eine hübsche Instagram-Kachel. Aber für sehr viele Menschen trifft es ganz einfach zu. Die meisten Menschen werden hierzulande im Krankenhaus geboren. Und für mehr als die Hälfte von uns ist es auch der Ort, an dem wir unser Gastspiel auf der Bühne der Welt für immer beenden. Zwischendurch landen wir hoffentlich nicht allzu oft in der Klinik. Und wenn doch, sind wir in der Regel froh, dass es Krankenhäuser gibt und atmen trotzdem erleichtert auf, wenn wir endlich wieder raus sind. Wie ich immer sage, Krankenhäuser sind kein Ponyhof, aber sie sind Orte der Heilung und der Hoffnung. Wer dort stirbt, stirbt normalerweise nicht weil, sondern obwohl er dort gelandet ist. Es gab allerdings mal eine Zeit, da war das genau andersrum.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Mein Name ist Andrea Sawatzki und ihr hört Siege der Medizin, ein Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Wie immer geht es bei uns um Meilensteine der Medizingeschichte und die Menschen, denen wir sie verdanken. Einer von ihnen ist Joseph Lister, der wie kaum ein anderer dazu beigetragen hat, Krankenhäuser zu den Orten der Heilung zu machen, die sie heute sind. Wie immer sprechen wir mit einer Expertin. Wir bleiben bei den Fakten, wann immer sie bekannt sind, und benutzen ab und zu unsere Fantasie, um sie lebendiger zu machen. Glasgow, Schottland, am 12. August 1865. Die Stadt brütet unter einer ungewöhnlichen Hitzewelle und es scheint, als würde die Sonne den Ruß der Fabrikschlote direkt in die Stadt drücken. Der Fluss Clyde, die Lebensader und der Abort der Stadt, erstickt unter einer Schicht aus fauligem Schaum. Feine Herren tragen unter ihren Zylindern weiße Tücher auf dem Kopf, um den Schweiß aufzufangen. Die Damen in ihren weiten Gewändern fächern sich stöhnend Luft zu und auf der Schattenseite der Straße lehnt sich ein alter Mann ermattet gegen die Hauswand und hustet sich die Seele aus dem Leib. James Greenless dagegen liebt den Sommer. Am Morgen hat der 11-Jährige einige Stunden im Lebensmittelgeschäft seines Vaters geholfen, jetzt hat er frei. Auf in den West End Park zu seinen Freunden, Räuber und Gendarm spielen im Schatten der Bäume, schwimmen im Ententeich. Eichhörnchen jagen mit dem Katapult. Er springt die Stufen des Ladens herab, rennt beinahe eine keuchende Nonne um, deren rotes Gesicht vom Schweiß glänzt, zwängt sich durch eine Gruppe von Werksarbeitern, die von der Schicht erschöpft auf dem Heimweg sind. Er rennt auf die Straße, sieht noch das Fuhrwerk aus dem Augenwinkel und will zurückspringen. Der Kutscher schreit auf, reißt an den Zügeln, die Pferde scheuen, brechen zur Seite aus und dann...
James! James! James!
Seine Mutter beugt sich über ihn. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Tränen laufen ihre Wangen hinab. Schnell! Ins Krankenhaus, zur Royal Infirmary! Die Mutter schreit auf. Nein! Nicht ins Krankenhaus! Lasst mir meinen Sohn! Sie drückt ihn fest an sich, doch jemand zieht sie weg. Ein anderer greift James unter die Arme. James' Blick fällt auf seine Beine. Da ist etwas falsch. Der linke Fuß, Er ist so seltsam zur Seite gedreht und etwas Blutiges ragt aus seinem Schienbein. Ein Knochen, begreift er. Dann kommt der Schmerz und James wird wieder schwarz vor Augen. Das Letzte, was er hört, ist seine Mutter, die immer wieder ruft: Nicht ins Krankenhaus, bitte, nicht ins Krankenhaus. Ich werde euch später erzählen, wie die Geschichte des kleinen James weitergeht. Die Details der Szene haben wir uns ausgedacht. Sein Unfall im Jahr 1865 ist aber verbürgt. Und dass seine Mutter in Panik geriet, als sie hörte, dass ihr Sohn ins Krankenhaus soll, ist mindestens plausibel. Denn damals, in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, haben die meisten Leute aus gutem Grund eine Heidenangst vor Krankenhäusern.
Die Verhältnisse da waren so, dass zum Beispiel von den offenen Frakturen, also diesen Beinbrüchen oder so, und offenen Wunden, dass davon circa die Hälfte starb. In manchen Krankenhäusern mehr. Die Chance, das Krankenhaus zu überleben, war eigentlich relativ gering.
Das ist Professorin Johanna Bleker. Sie war bis zu ihrer Pensionierung Direktorin des Instituts für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin an der Charité in Berlin. Und um das hier nochmal deutlicher zu machen, sie redet hier über die Sterberaten bei wirklich schlimmen Verletzungen. Mit einem gebrochenen Zeh hatte man ganz gute Chancen, lebend aus dem Krankenhaus zu kommen. Aber alles, was eine Operation erforderte, war mordsgefährlich. Nicht zu operieren kam in solchen Fällen auch nicht in Frage. Die besten Aussichten hatten Leute, die es sich leisten konnten, sich zu Hause von angesehenen Ärzten operieren zu lassen, fernab der Krankenhäuser. Wir sprechen mit Johanna Bleker darüber, warum das so war, und über den Mann, der das schließlich änderte. Joseph Lister. Geboren am 5. April 1827 in Upton. Das ist heute ein Außenbezirk von London, damals aber noch eine eigene kleine Ortschaft vor den Toren der Stadt. Seine Eltern sind strenggläubige Quäker. Zu den Grundsätzen dieser Religionsgemeinschaft zählt unter anderem, ein einfaches, gottgefälliges Leben zu führen. Was man aber nicht mit einem Leben in Armut verwechseln sollte. Die Listers sind wohlhabend. Josephs Geburtshaus würde als kleiner Palast durchgehen. Aber davon abgesehen sind unnötiger Luxus und Vergnügungen verpönt. Sport, Theater, Tanz. Das alles kostet wertvolle Zeit, die man besser nutzen sollte für den Dienst am Nächsten, das Gebet oder für die Arbeit. Wozu übrigens auch die wissenschaftliche Arbeit zählt. Die ist nicht verboten, solange sie nicht am Fundament des Glaubens rüttelt. Josephs Vater, Joseph Jackson Lister, hat ein Vermögen als Weinhändler gemacht, aber seine wahre Leidenschaft ist die Mikroskopie. Das ist damals ein weit verbreitetes Hobby unter gut betuchten Männern mit zu viel Freizeit. Für die meisten geht es dabei wohl eher darum, die Damenwelt zu beeindrucken und vor den Kumpels mit dem neuesten, teuren, toll verzierten Mikroskop zu prahlen, das oft nicht mehr ist als ein nutzloses Gadget für reiche Schnösel. Nicht aber bei Joseph Jackson Lister. Er widmet 30 Jahre seines Lebens der Verbesserung dieses Instruments und wird dafür 1832 in die Royal Society, die britische Akademie der Wissenschaften, aufgenommen. Sein wichtigster Beitrag für die Wissenschaft und die Welt aber ist wohl, dass er seinen Sohn Joseph mit seiner Begeisterung ansteckt. Als würde er gleich losspringen, denkt Joseph und betrachtet sein Werk. Mit viel Geschick und Geduld hat er das Skelett eines Frosches zusammengefügt und auf ein Stück Holz montiert, das er vorsichtig von einer Schublade im Schrank seiner großen Schwester Mary abgebrochen hat. Eine Woche zuvor hat er den Frosch gefangen, sorgfältig seziert und mit einem feinen Zobelhaarpinsel die inneren Organe und die Muskulatur abgezeichnet. Er hat die Knochen des Frosches herausgelöst und getrocknet und nun zu diesem Standbild eines hüpfenden Frosches zusammengebaut. Vielleicht erlaubt mir Vater, ihn im Museum auszustellen, überlegt er. Das Museum ist ein großer Raum im Dachgeschoss des Hauses, der Ort unzähliger Schätze und Geheimnisse, prachtvolle Bücher, Weltkarten und Globen, Schaukästen mit riesigen Schmetterlingen und Käfern aus allen Teilen der Welt und furchterregende Masken aus den Kolonien. Joseph schiebt den Frosch vorsichtig an den Rand des Tisches und zieht seine Papiere zu sich heran. Die Zeichnungen zur Anatomie des Frosches sind fertig. Später will er sie noch abheften. Doch die Detailstudien des menschlichen Skeletts und seiner Muskulatur, die er aus einem Anatomiebuch des Vaters kopiert, werden ihn noch viele Stunden beschäftigen. Und im Stall hinter dem Haus wartet noch ein weiteres Projekt auf Vollendung. Vorgestern hat der Gutsverwalter ein Schaf schlachten lassen und Joseph hat so lange gebettelt, bis er ihm den Kopf überlassen hat. Haut und Fleisch hat er bereits abgelöst, jetzt ist es höchste Zeit, das Gehirn zu entfernen und den Schädel in einem Bottich zu mazerieren, also die letzten Gewebereste zu entfernen. Joseph seufzt. Ach, wenn die Ferien doch nur länger dauern würden.
Hallo, ich grätsche hier mal rein und dann geht's auch gleich weiter. Ich möchte mich nämlich nur kurz vorstellen. Ich bin Karin Seidler und ich arbeite hier im Team von Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast-Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an unseren Podcasts mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns doch gerne und zwar an redaktion@gesundheithoeren.de. Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen.
Wir wissen von diesen doch eher ungewöhnlichen Ferienaktivitäten des 14-jährigen Joseph aus einem Brief, den er seinem Vater schreibt. Am Ende dieses Briefes blitzt das schlechte Gewissen auf. Nicht wegen des Frosches, sondern wegen des Holzstücks, das er aus der Kommode seiner Schwester gestohlen hat, und er bittet seinen Vater, erzählen Sie Mary nichts davon. Solange es nur darum geht, das Fleisch von Schafschädeln zu lösen oder Froschskelettskulpturen zu erschaffen, ist alles in Ordnung und sein Vater ist stolz. Nur leider will sich der junge Joseph nicht damit abfinden, seine anatomischen Studien als Nebenbeschäftigung zu betreiben. Schon früh steht sein Berufswunsch fest. Er möchte Chirurg werden.
Chirurg? Junge, lern was Anständiges! So ungefähr stelle ich mir die erste Reaktion des Vaters vor. Was sollen denn die Leute von uns denken?
Heute springen Eltern vor Freude im Dreieck, wenn die Kinder sich für eine Karriere am OP-Tisch entscheiden. Ein Beruf mit Prestige, Verantwortung und gutem Einkommen. Von den Schattenseiten wie dem extremen Stress und den horrenden Arbeitszeiten sehen wir jetzt einmal ab. In Listers Jugend sieht das anders aus. Chirurgen gelten eher als Handwerker, die ihren Lebensunterhalt mit körperlicher Arbeit verdienen. Knochenarbeit im doppelten Sinne des Wortes. Ihr Verdienst ist mickrig. An vielen Krankenhäusern verdient der Kammerjäger mehr als die Chirurgen. Der Chirurg ist keine Lichtgestalt im weißen Kittel, sondern ein Schreckgespenst in blutiger Schürze, dessen Reputation irgendwo zwischen Metzger, Henker und Bestatter angesiedelt ist. Und noch etwas stört den Vater. Das Leben zu erforschen mag gottgefällig sein, doch die Chirurgie geht ihm einen Schritt zu weit. Für ihn ist sie ein Versuch, sich in den Lauf der Natur einzumischen oder sich gar dem göttlichen Willen zu widersetzen. Joseph bleibt aber stur und widersetzt sich dem väterlichen Willen, was die Familie schließlich akzeptiert. Vielleicht überzeugt den Vater die Bestimmtheit seines Sohnes, vielleicht erkennt er sich auch in ihm wieder. Nicht zuletzt hat er ihm ja selbst die Flausen in den Kopf gesetzt, mit seinen Mikroskopen und dem Museum. 1844, mit 17 Jahren, verlässt Joseph Lister dann also sein Elternhaus, um am University College London Medizin zu studieren. Das Zentrum von London liegt nur 10 Meilen von Upton entfernt, und doch ist es eine völlig andere Welt. Lister ist in einem Landhaus aufgewachsen, das von blühenden Büschen umgeben ist, mit frischer Luft, frischem Essen und klarem Wasser. London, das ist ein überfüllter grauer Moloch. Rasselnd, knurrend, rauchend, stinkend, ein grässlicher Haufen von gärendem Ziegelmauerwerk, das aus jeder Pore Gift ausspuckt.
So beschreibt es 1866 der Schriftsteller John Ruskin. Als Lister nach London zieht, gibt es kaum Kanalisation. Die Friedhöfe quellen über vor Leichen, manchmal ragen Knochen aus frisch umgepflügten Gräbern und Faulschlamm sickert aus Gruben, in denen die Särge dicht an dicht vergraben werden. Riesige Schlachthäuser erfüllen die Luft mit dem panischen Kreischen der Tiere und dem Gestank von Innereien. Tod, Verwesung, Ausscheidungen und Schmutz aller Art sind Teil der Stadt und man kann wohl davon ausgehen, dass die Einwohner einigermaßen abgehärtet sind. Doch es gibt Orte, die sind so schrecklich, dass sie selbst abgebrühte Londoner mit Schaudern erfüllen. Die Sektionssäle der Universitäten, in denen angehende Chirurgen ihre ersten praktischen Erfahrungen an Leichen sammeln. Es gibt eine hübsche Anekdote in den Lebenserinnerungen des französischen Komponisten Hector Berlioz, der in den 1820ern Medizin studierte. Zwar in Paris, aber die Situation in London ist vergleichbar. Der Anblick dieser grauenhaften menschlichen Fleischkammer, der zerstreuten Glieder, fratzenhaften Köpfe, der halboffenen Hirnschalen, der blutige Schlamm, durch den wir schritten, der empörende Gestank, der davon ausging, die Sperlingsschwärme, die sich um Lungenteile stritten, die Ratten, die in ihrer Ecke an blutigen Wirbelknochen knabberten, das alles erfüllte mich mit solchem Entsetzen, dass ich durchs Fenster der Anatomie sprang und die Flucht ergriff, als sei der Tod mir auf den Fersen. Man braucht wohl eine ordentliche Portion Gleichgültigkeit, um unter solchen Umständen nicht Reißaus zu nehmen. Irgendwie muss man diesen Horror kompensieren oder überkompensieren. Ein beliebter Spaß unter britischen Studenten sind Kämpfe im Seziersaal, bei denen die Körperteile von Leichen als Waffen benutzt werden. Joseph Lister hat daran aber vermutlich nicht teilgenommen.
Er war ja auch kein so wirklich besonders aufregender Mann, sondern muss ziemlich dröge gewesen sein, ausgeprägt humorlos. Und weil die Leute beschreiben, dass er allenfalls mal einem Patienten leicht zuwächelte. Das war das einzige Lächeln, was man je von ihm sehen konnte.
Johanna Bleker bezieht sich auf die Zeit nach Listers Studium. Aber wenn ich mir diese Beschreibung so anhöre, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass er sich als Student mit einem abgesägten Bein in der Hand fröhliche Kämpfe geliefert hat. Wie es sich für einen Quäker gehört, ist Lister ein gewissenhafter Student, der viele Fächer mit Auszeichnungen abschließt. Am 21. Dezember 1846, noch mitten im Studium, wird Lister Zeuge einer medizinischen Revolution. Ich glaube, heute wird unter den Zuschauern mehr Blut fließen als auf dem OP-Tisch. Joseph Lister betrachtet kopfschüttelnd das Chaos in den Rängen des Kolosseums. Studenten und Schaulustige aus ganz London raufen sich um Steh- und Sitzplätze und beschimpfen einander wie die Güllekutscher. Kolosseum, das ist der Spitzname, den die Studenten dem Operationssaal des London Universal College gegeben haben. Der Raum ist beinahe immer gut gefüllt, wenn eine Operation ansteht. Nicht nur mit Studenten und Ärzten. Operationen sind ein beliebter Nervenkitzel, insbesondere unter jungen Männern der besseren Gesellschaft, die sich gegenseitig in der Zurschaustellung äußerster Gleichgültigkeit übertrumpfen wollen. Wenn, wie heute, Professor Robert Liston operiert, sind die Ränge besonders gut besetzt. Doch heute übertrifft der Andrang alles, was Joseph seit Beginn seines Studiums erlebt hat. Nur durch Glück ergattert er einen guten Platz im untersten Rang, dicht am Geschehen. Sein Freund und Kommilitone William Squire assistiert Professor Liston und hat Joseph bereits eine halbe Stunde vorher reingelassen. Heute wirst du Zeuge von etwas Außergewöhnlichem. Das hat Squire ihm versprochen. Joseph zweifelt nicht daran. Operationen von Professor Liston sind ein Spektakel. Seine zahlreichen Bewunderer nennen ihn das schnellste Messer von West End. Er kann ein Bein in weniger als 30 Sekunden amputieren und die ganze Operation in 2,5 Minuten abschließen. Listons Schnelligkeit wird nicht nur bewundert, sondern auch gefürchtet. Bei einer seiner Blitzamputationen schnitt sein im Überschwang geführtes Skalpell einem Assistenten einen Finger ab und schlitzte den Rock eines Zuschauers auf, den die Neugier zu nah an den OP-Tisch getrieben hatte. Der Patient starb, wie so viele, kurze Zeit später an einer Wundinfektion. Der Assistent starb ebenfalls kurze Zeit später an einer Wundinfektion. Der Zuschauer fiel noch im OP-Saal vor Schreck tot um. Die Operation gilt bis heute als die einzige mit einem Patienten und 3 Toten. Kurze Unterbrechung. Ob diese mörderische OP wirklich so stattgefunden hat, ist nicht ganz sicher. Aber es gibt mehrere Berichte darüber und sie ist fester Bestandteil des medizinischen Sagenschatzes. Und plausibel klingt sie allemal. Wir haben ja schon gehört, dass eine Sterblichkeitsrate von 50% nach Operationen zu jener Zeit völlig normal ist. Bei großen Eingriffen liegt sie noch weit höher. Die meisten Patienten sterben an Wundinfektionen. Denn im OP geht es ähnlich schaurig zu wie in den Sektionssälen.
Also man wuscht sich natürlich nicht die Hände. So war das auch bei den Chirurgen. Die wischten sich die Hände je nachdem an der Hose oder am Rock ab. Also die operierten ja in Straßenkleidung. Die hatten meistens einen alten Überrock, den sie dann in der Ecke stehen hatte, weil der so steif vor Blut und allem Möglichen war, dass er selber stehen konnte. Der wurde dann angezogen für die Sache. Und dann ja, machte man schnell, so schnell es geht. Und dann sagt man, fertig. Und dann kam der Nächste. Also da war nichts mit Händewaschen oder irgendwelcher Art von Reinlichkeit. Instrumente wurden abgespült, mal eben, wenn Lappen da waren, abgewischt von einem bis zum nächsten Patienten.
Viele Ärzte im 19. Jahrhundert sind regelrecht stolz auf ihre vom Blut strotzenden Kittel. Den Gestank nach Eiter, Blut und Verwesung, der sie umgibt, nennen sie liebevoll ihren guten alten Chirurgen-Mief und betrachten die Kruste aus getrockneten Körperflüssigkeiten an ihren Schürzen als Ausweis ihrer Erfahrung. Die Infektionen und Todesfälle erklären die meisten mit Miasmen, also durch schlechte Luft oder giftige Dämpfe, die vor allem von verrottenden organischen Substanzen ausgehen. Wer eine OP überlebt, wird sie nie vergessen, denn es gibt noch keine Narkose. Bestenfalls bekommen die Patientinnen oder Patienten etwas Alkohol oder Opium, um dem Schmerz die Spitze zu nehmen. Damals muss man einer Operation übrigens auch noch nicht zustimmen. Aus gutem Grund, denn vermutlich würden sich viele eher für den Tod entscheiden, als für die unbeschreiblichen Qualen unter dem Messer des Chirurgen, dem so oft ohnehin ein ebenso qualvoller Tod an einer Wundinfektion folgt.
Damit musste er ja so schnell sein, dass der Schmerz, den der Patient erdulden musste, so kurz wie möglich war. Das heißt, der Chirurg musste vor allen Dingen schnell sein.
An diesem 21.12.1846 wird sich alles ändern. Und damit zurück ins Kolosseum. Meine Herren, als Professor Liston die Stimme erhebt, kehrt schnell Ruhe ein. Ich werde Ihnen heute einen Yankee-Trick vorstellen, um einen Mann unempfindlich gegen Schmerzen zu machen. Tricksen? Das können die verdammten Yankees, ruft ein Student dazwischen. Einige lachen, andere schauen ihn verärgert an. Liston hebt beschwichtigend die Hände. Ganz recht. Nun, wir alle wissen, dass die Amerikaner unzivilisierte Barbaren sind. Aber ihren Ehrgeiz und Ingenieursgeist sollte man nicht unterschätzen. Mr. Squire. Er wendet sich an seinen Assistenten und der hebt eine Glasflasche. Sie ist zu einem guten Viertel mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt. Darauf sitzt ein Gummischlauch, der in einer Maske aus Leder endet. Äther, meine Herren. Morton und Warren aus New England haben ihn benutzt, um ihre Patienten in völlige Bewusstlosigkeit zu versetzen. Sollte an diesem Trick etwas dran sein, wird er unseren Beruf revolutionieren. Kurz darauf tragen 2 Helfer den Patienten herein. Einen 36-jährigen Butler namens Frederick Churchill, dessen rechtes Bein aufgrund einer chronischen Erkrankung angeschwollen ist und amputiert werden muss. Churchill wimmert leise und ein Anflug von Mitleid durchfährt Joseph beim Gedanken an das, was dem Mann bevorsteht. Er ruft sich zur Ordnung. Mitleid ist das Letzte, was er sich erlauben kann, wenn er Chirurg werden will. Und wenn der Yankee-Trick funktioniert, ist vielleicht kein Mitleid mehr nötig. Listers Freund und Studienkollege William Squire hält dem stöhnenden Patienten die Maske vor das Gesicht und das ganze Auditorium scheint die Luft anzuhalten. Das Füßescharren verklingt, ebenso das Rascheln der Mäntel und die unterdrückten Grunzlaute der Zuschauer, die eben noch um bessere Sicht gedrängelt haben. Und dann verstummt auch Frederick Churchills Stöhnen. Schnelle Schnitte und das nervenzerfetzende Geräusch der Knochensäge zerreißen die Stille. 28 Sekunden nach dem ersten Schnitt legt ein Helfer das amputierte Bein in einen Korb. Professor Liston vernäht mit schnellen Stichen die Hautlappen des Oberschenkels über der Wunde und keine 2,5 Minuten nach dem ersten Schnitt ist alles vorbei. William Squire gibt dem Patienten eine Ohrfeige und der schreckt auf.
»Wann beginnt die Operation?«, fragt er schlaftrunken.
Robert Liston hebt eine Augenbraue. »Nun«, bemerkt er, »der Yankee-Trick scheint zu funktionieren.« Allen Anwesenden ist klar, dass sich die Chirurgie gerade für immer verändert hat. Das Zeitalter der Qualen auf dem Operationstisch geht zu Ende. Wenn ihr euch übrigens für die Geschichte der Anästhesie interessiert, die haben wir gleich in der allerersten Folge von Siege der Medizin erzählt. Professor Listons Operation ist für den jungen Joseph Lister ein einschneidendes Erlebnis. Er ist begeistert wie so viele andere, doch für ihn ist es nur der erste Schritt hin zu einer wirklichen Revolution in der Chirurgie und der Medizin an sich. Die Anästhesie lindert die Qualen der Patienten, aber sie rettet keine Leben. Im Gegenteil. Waren Operationen bisher das absolut letzte Mittel, greifen die Ärzte nun häufiger zum Skalpell. Die Operationen werden länger und man wagt sich in tiefere Bereiche des Körpers vor. Da die Patienten nicht mehr schreien oder sogar vom OP-Tisch zu fliehen versuchen, kann man mit Ruhe und Sorgfalt operieren, ohne dem Assistenten im Überschwang die Finger abzuschneiden. Doch mit der Operationsdauer steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion. 1851 ist Joseph Lister 24 Jahre alt und sammelt erste Erfahrungen als Assistenzarzt und Chirurg. In der Nacht vom 26. zum 27. Juni hat er Alleindienst im Krankenhaus, als gegen 1 Uhr morgens eine Frau eingeliefert wird. Schnell erkennt Lister, dass er es hier nicht mit einem Unfallopfer zu tun hat. Julia Sullivan wurde mit einem Messer attackiert. Ihr Kleid ist blutgetränkt und ihre Eingeweide ragen aus der Wunde heraus. Lister reinigt die Wunde und den Bauchraum mit Wasser und vernäht den Darm. Eine Operationstechnik, die damals als beinahe hoffnungslos gilt. Lister wagt den Eingriff trotzdem und setzt neben den klassischen Methoden auf seinen Instinkt und eigene Ideen. Julia Sullivan überlebt und die Operation sorgt für einiges Aufsehen. Selbst The Lancet berichtet über den Erfolg des jungen Arztes. Das ist schon damals eine der führenden medizinischen Fachpublikationen und ist es auch noch heute. Joseph Lister rettet nicht nur seine Patientin, er sorgt auch dafür, dass der Täter, ihr Ehemann, zu 20 Jahren Verbannung verurteilt wird. Er kann nachweisen, dass die Verletzung zu einem blutigen Messer passt, das im Haus der Sullivans gefunden wurde. Und so kann sich Joseph Lister noch vor Abschluss seines Studiums als hervorragender Chirurg beweisen. Doch nicht alle Patientinnen und Patienten haben so viel Glück wie Julia Sullivan.
Der hat versucht, die chirurgischen Methoden zu verbessern. Das war wunderbar, das Ganze erstmal. Und dann kriegten sie aber auf einmal die Sepsis und starben trotz der wunderbaren Resultate. Und das fand er natürlich irgendwie doch unbefriedigend. Und so war das aber.
Im selben Jahr, 1851, führt Lister eine Autopsie an der Leiche eines Jungen durch. Ärzte hatten versucht, ihn zu retten und eine eitrige Wunde am Ellenbogen des Jungen herausgeschnitten, um eine Sepsis zu verhindern, also eine Blutvergiftung. Während der Autopsie stellt Lister fest, dass sich der Eiter entlang der Venen im Körper verbreitet und so für weitere Eiterherde gesorgt hat. Mit schlechten Lüften, mit den Miasmen, ist so etwas nicht zu erklären. Die Untersuchung des Jungen ist ein Schlüsselmoment für Joseph Lister und der Ausgangspunkt seiner Forschung an Infektionen und wie man sie verhindern kann. Er ist nicht der Erste, der die Miasmentheorie anzweifelt. Schon in den 1670er Jahren entdeckt der Niederländer Antonie von Leeuwenhoek die ersten Mikroorganismen. Er nannte sie Diertjes, kleine Tiere. Seitdem spekulieren Forscher und Ärzte darüber, ob sie die Auslöser von Krankheiten sein könnten. 1847, also im Zeitalter von Joseph Lister, da definiert Ignaz Semmelweis in Wien das Kindbettfieber als ansteckende Krankheit und kann die Sterblichkeitsrate unter Müttern in seinem Krankenhaus drastisch senken, indem er seinen Ärzten vorschreibt, sich die Hände zu waschen. Doch die meisten Gelehrten seiner Zeit lehnen seine Erkenntnisse ab. Die Geschichte von Semmelweis ist eine der ganz großen Tragödien der Medizinhistorie. Wir werden sie in einer späteren Folge ausführlich erzählen. Der englische Arzt John Snow weist ein paar Jahre später nach, dass Cholera nicht durch die Luft übertragen wird, sondern durch kontaminiertes Wasser. Das muss der Todesstoß für die Miasmentheorie sein. Sollte man zumindest meinen. Doch ein Großteil der Autoritäten hält weiter daran fest. Joseph Listers systematische Forschung an den Ursachen der Wundinfektionen beginnt 1855. Da ist er 28 Jahre alt und inzwischen ein geachteter Fellow am Royal College of Surgeons of Edinburgh in Schottland. Außerdem ist er verliebt. In eine junge Dame namens Agnes Syme. Seit einem Jahr macht er ihr den Hof. Das Problem ist, Agnes ist Protestantin, Joseph, wie wir wissen, Quäker. Eine Heirat außerhalb der Glaubensgemeinschaft kommt nicht in Frage. Vor die Wahl gestellt, entscheidet sich Joseph Lister für die Liebe. Er wechselt zum Protestantismus und 1856 können die beiden heiraten. Seine ersten Experimente zur Erforschung von Entzündungen führt Lister an Fröschen durch. Mit denen hat er ja schon in seiner Jugend Erfahrung gesammelt. Lister will das Frühstadium von Entzündungen untersuchen. Er setzt lebende Frösche unterschiedlichen Reizstoffen und Wasser in verschiedenen Temperaturen aus und fügt den unglücklichen Tieren kleine Verletzungen zu. Dabei misst er, wie sich der Durchmesser der Blutgefäße und damit der Blutfluss verändert. Unter anderem kann er feststellen, dass sich Infektionen oft durch einen verlangsamten Blutfluss in den Kapillaren ankündigen, also in den allerkleinsten Blutgefäßen. In den kommenden Jahren veröffentlicht Lister zahlreiche Arbeiten, unter anderem zu den Phasen einer Entzündung, zum Gerinnungsprozess des Blutes und der Steuerung von Blutgefäßen, Muskeln und Darmtätigkeit durch das Nervensystem. Doch für die entscheidende Erfindung, für das System, das ihn weltberühmt machen wird, fehlt Lister noch ein Puzzlestück. Er lehrt, operiert und forscht inzwischen in Glasgow. Und eines schicksalhaften Tages, Ende 1864 oder Anfang 1865, geht er mit seinem Freund und Kollegen, dem Chemiker Thomas Anderson, spazieren. Ich komme einfach nicht weiter, Thomas. Ich habe alles über Entzündungen gelesen und vieles selbst erforscht, aber was nützt mir all das Wissen, wenn meine Patienten weiter sterben? Joseph Lister weicht einer Pfütze auf dem Gehweg aus, die dem Geruch nach ihren Ursprung im Nachttopf eines Anwohners hat.
Ich wünschte, Glasgow würde sich ein Vorbild an der Londoner Kanalisation nehmen, murmelt er. Anderson nickt. Mögen Gott und die Stadtverwaltung euch erhören, mein lieber Joseph, aber fahrt bitte fort.
Lister seufzt. Sperre drei Ärzte in einen Raum und sie werden sich gegenseitig zerfleischen. Über 6 Theorien und 12 Therapien der Wundinfektion. Miasmen, ruft der eine. Kleine Tierchen, ruft der zweite. Und dieser zweite wärt ihr, nicht wahr? Unterbricht Anderson. Lister nickt. Und der dritte würde schreien, dass sie spontan aus dem Nichts entstehen. Eine Art Jungfrauengeburtstheorie des Eiters. Er schüttelt den Kopf und kickt frustriert einen kleinen Stein weg, als hätte der irgendetwas mit diesem Unsinn zu tun. Manchmal denke ich, wir werden das Rätsel niemals lösen. Anderson bleibt stehen. Was ist los? Habe ich euch mit meinem Gejammer deprimiert? Fragt Lister.
Eher verwundert, sagt Thomas Anderson.
Ich kenne euch nicht als jemanden, der einfach so aufgibt. Und vielleicht habe ich genau das Richtige, um eure Zuversicht wieder zu wecken. Es liegt bei mir zu Hause. Ich glaube, das wird euch interessieren.
An diesem Tag zeigt Thomas Anderson seinem Freund eine Arbeit des französischen Biochemikers Louis Pasteur mit dem Titel »Über die organisierten Teilchen, die in der Atmosphäre existieren. Prüfung der Lehre von der spontanen Zeugung«. Lister ist dem letzten Puzzlestück auf der Spur.
1856 untersucht der Franzose Louis Pasteur im Auftrag eines Industriellen Proben von vergorenem Rübenzucker. Normalerweise sollte durch die Gärung Alkohol entstehen. Doch gelegentlich misslingt der Prozess und statt Rübenschnaps entsteht eine faulige, stinkende Flüssigkeit. In den verdorbenen Proben findet Pasteur statt der zu erwartenden Hefezellen längliche schwarze Stäbchen. Er vermutet, dass es sich um Mikroorganismen handelt. Bald kann er in einem Experiment zeigen, dass diese Mikroorganismen in einer gesunden Probe die Hefezellen verdrängen und die Probe verderben können, da sie statt Alkohol Milchsäure erzeugen. Ausgehend von dieser Forschung gelingt Pasteur unter anderem der Beweis, dass die Gärung ein biologischer Prozess ist und dass Mikroorganismen nötig sind, um sie in Gang zu setzen. Die Theorie von der Spontanzeugung und damit einer der Grundpfeiler der Miasmentheorie ist endgültig widerlegt. Leben kann nur aus Leben entstehen. Das heißt, auch Gärung, Fäulnis und Infektionen beruhen letztlich auf einer Art Ansteckung oder Kontamination. Pasteur beschäftigt sich damit, wie man diese verhindern kann, und er entwickelt drei Methoden: chemische Substanzen, Filtration und natürlich das Verfahren, das bis heute unter seinem Namen bekannt ist: Pasteurisation, kurz gesagt starkes Erhitzen. Lister interessiert sich vor allem für Pasteurs Vorschlag, Mikroorganismen durch den Einsatz chemischer Verbindungen abzutöten. Um dieselbe Zeit herum haben die Bewohner der nordenglischen Stadt Carlisle die Nase voll. Und zwar vom Gestank ihrer eigenen... Entschuldigung, Scheiße. Das Abwasser der Stadt wird verwendet, um die umliegenden Felder und Weiden zu bewässern. Ein Chemiker schlägt den Behörden vor, dem Abwasser Carbolsäure zuzusetzen, um den Gestank zu neutralisieren. Heute kennt man die Substanz unter dem Namen Phenol. Ergebnis? Das Geruchsproblem ist behoben und die Kühe auf den Weiden werden seltener krank, denn die Carbolsäure tötet auch im Abwasser enthaltene Parasiten ab. Lister ist elektrisiert und muss im selben Moment geahnt haben, dass er vor dem so lang ersehnten Durchbruch steht. Und wir kehren noch einmal zu unserer Geschichte vom Anfang zurück. Erinnert ihr euch an den 11-jährigen James Greenless? Am 12. August 1865 wird er von einem Pferdefuhrwerk angefahren und mit einem offenen Bruch des Schienbeins ins Royal Infirmary Glasgow eingeliefert. Sein Schicksal scheint klar. Das Bein muss schnellstmöglich amputiert werden, um zu verhindern, dass sich die zerfetzte und verdreckte Wunde infiziert und der Junge an einer Sepsis stirbt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich wenig später der Beinstumpf trotzdem infizieren und der Junge ohnehin an einer Sepsis sterben. So tragisch das klingt, so alltäglich war es damals. Doch diesmal kommt es anders. Mein Assistenzarzt, Dr. McPhee, legte auf meine Anweisung hin ein in flüssige Carbolsäure getauchtes Stück Stoff auf die Wunde und legte seitliche Schienen an, schreibt Joseph Lister später in einem Artikel für The Lancet über diesen Tag. Die Wunde blieb 4 Tage lang ungestört. Als der Junge über ein gewisses Unbehagen klagte, entfernte ich die innere Schiene und untersuchte die Wunde. Sie zeigte keine Anzeichen von Eiterung. Wochenlang kümmern sich Lister, McPhee und die Schwestern der Royal Infirmary um das Kind. Immer wieder verbinden sie die Wunde mit Verbänden, die mit carbolsäurehaltigem Wasser getränkt wurden, und behandeln sie mit einer Mischung aus Carbolsäure und Olivenöl. Und endlich, so schreibt Lister, war klar, dass keine Gefahr mehr für eine tiefsitzende Eiterung bestand und es wurde ein einfacher Wasserverband angelegt. Nach Ablauf von 6 Wochen untersuchte ich den Zustand der Knochen und stellte fest, dass sie fest miteinander verbunden waren. James Greenless kann vollständig geheilt entlassen werden und geht in die Geschichte der Medizin ein als der erste Patient, der nach der antiseptischen Methode behandelt wurde. 20 Jahre zuvor war Joseph Lister Zeuge einer medizinischen Zeitenwende, der Einführung der Narkose. Jetzt hat er selbst die 2. große Revolution der Chirurgie eingeleitet. Wisst ihr, was mich manchmal an unserer Reihe Siege der Medizin ärgert? dass wir hier fast nie ein einfaches, klares, zufriedenstellendes Hollywood-Happy End hinkriegen. Wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt, ahnt ihr, was jetzt kommt, und darum halte ich es kurz. Viele der medizinischen Autoritäten damals sind nicht überzeugt von Listers Entdeckung und seiner antiseptischen Methode, wie er sie selbst nennt. Manche verspotten ihn, manche werfen ihm ein Plagiat vor, und in The Lancet meint ein Gelehrter, Mutter Natur vor Listers Infamie in Schutz nehmen zu müssen. Die Natur, so schreibt er, wird von Lister als mordgierige Hexe dargestellt, deren teuflischem Treiben Einhalt geboten werden muss. Naja, Schwamm drüber. Am besten einen in Carbolsäure getränkten Schwamm. Langsam aber sicher beginnt sich Listers Methode trotz dieser Kritik durchzusetzen. Anhänger prägen den Begriff Listerismus. Dass es so lange dauert, liegt nicht nur an der Ignoranz vieler Kollegen, sondern auch daran, dass Listers Methode sehr aufwendig ist.
Also es war hochkompliziert. Es gibt 8 Schichten, glaube ich, die genau nach Vorschrift gelegt werden müssen und die immer so und so viel Zentimeter oder Inches die andere überlappen müssen. Und ich habe es nirgendwo beschrieben gefunden, wie er das entdeckt hat. Also er hat das, meine Patientenrechte gab es nicht, hat es ausprobiert. Na, und diejenigen, bei denen er es ausprobiert hatte, hatten in dem Fall Glück, weil ihre Chancen sich zunehmend verbesserten.
Viel mehr als ausprobieren bleibt Lister und seinen Anhängern auch nicht übrig. Denn erst ab den 1880er Jahren werden unter anderem Louis Pasteur und in Deutschland Robert Koch die mikrobiellen Zusammenhänge und die Erreger der Wundinfektion entdecken. Da hat sich der Listerismus bereits weitgehend durchgesetzt. Das Verfahren ist einfacher und sicherer geworden. Die Carbolsäure wird gegen weniger aggressive Substanzen ausgetauscht.
Also bei Josef Lister ist eindeutig, dass in Deutschland er sich am besten durchgesetzt hat. Also englische Historiker meinen, es liege daran, dass die deutschen Krankenhäuser noch schlechter gewesen wären als die englischen. Ich persönlich glaube, das liegt eher daran, dass es ab 71 diese Chirurgenkongresse gab, wo alle, was weiß ich, leitenden Chirurgen sich in Berlin zusammentrafen und besprachen, was ihnen so vorkommt. Und damit das Ganze sofort triggerte, wenn die Leute jetzt anfingen zu erzählen, ich habe jetzt auf einmal keinen verloren von 12 Amputationen. Und dann kam der berühmte sonst was und sagte, also ich hatte so und so viele offene Frakturen und davon ist mir keiner gestorben. Dann hat das eine Wirkung.
1877 kehrt Joseph Lister ans Universal College in London zurück und übernimmt den Lehrstuhl für Chirurgie. Er arbeitet an der Verbesserung der antiseptischen Methode, entwickelt neue Operationstechniken und Materialien. Vor allem seine Nähte aus Katzendarm sind eine kleine Revolution für sich und erhöhen die Erfolgsaussichten bei Operationen weiter. 1883 wird er von Queen Victoria geadelt und darf sich fortan Sir Joseph Lister nennen. 1893 stirbt seine Geliebte Agnes. Lister zieht sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und stirbt 1912 im Alter von 84 Jahren. Auch wenn seine Methoden längst durch modernere Verfahren ersetzt wurden, so bleibt es doch sein Verdienst, viele bis heute gültige Prinzipien der antiseptischen Behandlung aufgestellt zu haben. Seine Forschung, seine Experimente und sein Mut, überkommenes Wissen in Frage zu stellen, haben buchstäblich Millionen von Menschen das Leben gerettet und seinen großen Traum wahrgemacht, das Krankenhaus zu einem wirklichen Ort der Heilung zu machen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Professorin Johanna Bleker bedanken, unserem Gast in dieser Folge. Ich hoffe, ihr fandet die Geschichte spannend und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Dann geht es ins Persien des 10. Jahrhunderts und ich erzähle euch das abenteuerliche Leben von Avicenna bzw. Ibn Sina, einem persischen Arzt, Naturwissenschaftler, Philosoph, Dichter, Jurist, Frauenheld, Mathematiker, Astronom, Figur in einem Weltbestseller namens Der Medikus, Weinliebhaber, Alchemist, Musiktheoretiker, Politiker und Hundefriseur. Okay, eins davon habe ich mir ausgedacht. Wenn ihr wissen wollt, was, müsst ihr unbedingt die Folge hören. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann schaut doch mal bei gesundheithören.de vorbei. Da gibt es noch viele andere Podcasts zu Gesundheitsthemen. Zum Beispiel Taxi ins Mich, eine Hörspielreihe speziell für Kinder, bei der aber ganz bestimmt auch die Eltern noch einiges über den menschlichen Körper lernen werden. Bis bald, eure Andrea Sawatzki.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers WakeWord: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Allwang. Produktionsleitung: Josefine Ahleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den WakeWord Studios in München.